Und wenn man auf eine Party geht, dann möchtest du ja einen Eindruck hinterlassen. Ja, du möchtest ja, wenn du eine Party machst, dass die Leute im besten Fall sagen, das war die geilste Party ever. Ja, warst du auch auf dieser Party? So, das heißt, man darf sich wirklich überlegen, wie willst du wirken auf deiner Party und was sollen die anderen Menschen über dich erzählen, wenn du nicht im Raum bist? Heißt, was sollen denn die Leute, die dich auf Social Media sehen, und wenn sie dir nicht folgen, macht das auch nichts. Aber was sollen die denn anderen Menschen erzählen?
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der gefragten Frau. Es ist eine ganz besondere Podcast-Folge heute, denn wir sind mitten auf der Berufsinformationsmesse Salzburg auf der BIM. Wir sitzen hier wie auf so einer Art Insel mitten zwischen den Ausstellern auf einer Bühne. Das heißt, es ist natürlich ein reges Treiben rundherum und darum würden wir euch natürlich auch bitten, alle, die den Podcast dann zu Hause anhören, die etwas vielleicht schlechtere Tonqualität zu entschuldigen. Ich möchte aber jetzt natürlich meine heutige Gästin vorstellen, Jessica Lackner heißt sie. Und sie ist eine von diesen Frauen, wo man gar nicht so genau weiß, wie man sie beschreiben soll, weil sie einfach so viele spannende Sachen auf einmal machen. Aber man kann zusammengefasst wohl sagen, du bist Business Coach und Expertin für Sichtbarkeit auf Social Media. Herzlich willkommen, Jessica.
Danke, Katharina. Ich freue mich sehr, hier zu sein und vor allem bei dieser coolen Kulisse auch noch.
Jessica, wir sind ja heute auf der BIM und hier sind ganz viele junge Menschen, die überlegen, was möchten sie gerne beruflich machen, die nach Inspiration suchen und überlegen, wo liegen ihre Interessen. Wenn man deinen Karriereweg betiteln müsste, dann könnte man sagen, von der Friteuse auf die Bühne.
Ja, genau.
Wir werden gleich noch darüber sprechen, warum das genauso ist und du wirst auch deine einzelnen Stationen ein bisschen schildern. Aber jetzt interessiert mich vorher noch, wie war das denn, als du Jugendliche warst, als du so in diesem Alter warst? Weißt du noch, wie deine Karrierepläne damals ausgesehen haben?
Als ich Jugendliche war, jetzt frage ich mal, welches Alter ungefähr meinst du mit 14, 13, 14, 15?
Ja, ich sage mal so zwischen 14 und 17 ist ja natürlich auch wieder eine weite Spanne, gell?
Zu der Zeit war ich ja noch in Berlin mit 14 und ich habe tatsächlich lange überlegt, okay, was mache ich denn mal, wenn ich groß bin? Und wir haben ja die Möglichkeit, klassisch Matura zu machen, dann in die Ausbildung zu gehen. Und bei mir war das am Anfang so, einige Fächer haben mich so gar nicht interessiert in der Schule. Ja, also ich glaube, da finden sich hier so einige wieder, die super anstrengend waren und ich mich immer gefragt habe, wozu brauche ich das irgendwann mal? Und habe dann nach einem kürzeren Weg gesucht. Und mich hat damals, weil ich reingeboren bin in die Gastronomie, deswegen auch Friteuse, ich bin hinter der Friteuse groß geworden und Gastronomie lag mir einfach im Blut. Also war für mich klar, okay, ich werde mal diesen Weg gehen und hatte dann die Möglichkeit mit 15 nach Salzburg zu gehen auf die Hotelfachschule in Klessheim, wo ich dann innerhalb von 5 Jahren alles lernen konnte. Ja, Matura, die Schule, klassischen Fächer, aber auch Serviceausbildung, Kochausbildung. Das habe ich dann gemacht mit 20 und war dann quasi ausgelernt.
Und wie ist dann weitergegangen bei dir? Also das heißt, du hast schon immer gewusst, die Gastro ist so ein bisschen das, wo es dich hinzieht. War das eher so aus einer familiären Verpflichtung heraus, sage ich mal, oder war das wirklich etwas, für das du gebrannt hast, schon so sehr jung?
Weder noch, würde ich behaupten. Also ich hatte gar nicht diese Möglichkeit, so wie jetzt die jungen Leute hier, sich wirklich umzuschauen, was ist denn das, was mich interessiert. Ja, mir wurde es einfach in die Wiege gelegt, das war der nächstklassische Schritt. Aber mit 20, als ich dann fertig war, dachte ich, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, dir steht die Welt offen, du hast so viele Möglichkeiten und eins war klar, ich will nicht in die Gastronomie zurückgehen nach Berlin. Das war mein ursprünglicher Plan 2005. Ja, bin dann erstmal von Salzburg nach München ins Hilton, habe da nochmal ein Trainee gemacht, bin da alle Abteilungen durchlaufen, um für mich nochmal zu schauen, wie ist das wirklich in der Praxis, macht mir das überhaupt Spaß, will ich das die nächsten Jahre machen? Und dann bekam ich einen Anruf, der besagte Anruf 2006, ja, kurz vor der Fußball-WM in Berlin und da bekam ich dann die Frage, ob ich die Gastronomie im Strandbad Wannsee in Berlin, das Europas größtes Strandbad, übernehmen möchte und aufbauen will. Mit 21, ja.
Ziemlich großer Schritt.
Großer Schritt. Und ich dachte, naja, eigentlich wollte ich die Welt bereisen. Er wollte mir die Welt anschauen und wollte ja eigentlich nicht in die Gastronomie gehen. Aber manchmal kriegen wir einfach Angebote, wo du sagen kannst, okay, mache ich es jetzt oder nicht? Ich wusste, wenn ich es nicht mache, wird es eine andere Person machen. Und dieser Moment, diese Chance wird nie wieder im Leben kommen. Also habe ich ja gesagt und bin ins kalte Wasser, war dann dort. Ich kann mich noch genau daran erinnern wie gestern, Fußball-WM 2006. Vielleicht können sich so manche Herren hier auf der Messe noch daran erinnern. Ja, 30 Grad, 6 Wochen durchgehend und ich kam an. Wir hatten 10.000 Gäste zu bewirten jeden Tag. Also es war wirklich von der Hotelfachschule an die Friteuse. Das war dann der Einstieg quasi in meinen beruflichen Werdegang, ja.
Also noch in noch kälteres Wasser kann man gar nicht fallen, sage ich mal, beim Berufseinstieg. Und wie ist es dann weitergegangen? Wie lange hast du das gemacht und hat es dich erfüllt?
Insgesamt habe ich das Ganze 15 Jahre lang gemacht und es war sehr, sehr schwer ganz am Anfang, weil natürlich Blondie, so damals Tochter, Mädchen, was will die uns denn jetzt hier sagen? Und es war sehr hart am Anfang, überhaupt sich auch Respekt zu verschaffen. Ja, ich wusste nicht, wie führe ich denn überhaupt ein Team? Wie führe ich überhaupt so ein Unternehmen? Und das dann noch mit diesem Stress, den wir jeden Tag hatten. Ja, ich wusste aber, für mich gibt es noch einen anderen Weg, den wusste ich aber nicht am Anfang. Ja, für mich war erstmal das erste Ziel, ich muss mir ein Team aufbauen mit Menschen, die gerne kommen, die zu mir sagen, Jesse, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als bei dir am Sonntag an der Friteuse zu stehen und zu schwitzen. Ja, das war so mein Plan. Ich wollte gerne Leute haben, die gerne kommen und das weitererzählen. Es hat aber ein paar Jahre gedauert, weil die ersten Jahre sind mir die Leute weggelaufen. Ja, es war ein sehr rauer Ton, bis ich mich dann mal so eingegroovt habe. Ja, und als es dann funktioniert hatte, habe ich dann 2015, genau, nochmal ein eigenes Restaurant übernommen. Die Schützenwirtin habe ich dann aufgebaut mit dem ähnlichen Konzept. Die liebe Sophie, die mich heute begleitet, die war ein Teil des Ganzen. Und da haben wir dann im Dirndl gearbeitet in Berlin, am Rande von Berlin, mitten im Wald, wo keine Sau hinkam außer Wildschweine, haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir die Gäste jetzt dahin? Tragen wir mal einen Dirndl, ja, in Pink und Grün. Und hab dann zu dieser ganzen Strandbad Wannsee-Gastronomie, die Schützenwirtin-Gastronomie, den Familienbetrieb damals auch noch mitgeführt. Das heißt, ich habe 15 Jahre 3 Betriebe geführt mit über 150 Mitarbeitenden zu Spitzenzeiten und wusste aber, um die Frage nochmal zu beantworten, das ist hier nicht meine Endstation. Es war dann so, dass ich geheiratet hatte 2017. Mein Mann ist hier auch in Salzburg. Unsere Tochter Paulina ist 2018 auf die Welt gekommen. Und für mich war ganz klar, ich werde nicht ewig in Berlin bleiben. Ich werde zurückgehen, wieder nach Salzburg. Und wusste auch ganz genau, was ich da mache. Das Coaching-Business weiter ausbauen, wo ich ja 2012 das nebenbei schon gemacht habe. Weil, um noch mal ganz kurz zurück die Reise zu gehen, ins Jahr 2012 hat es ein bisschen gekriselt.
Genau, darauf wollte ich gerade eingehen. Das hast du mir im Vorgespräch schon verraten, dass da so eine Pause mal gab, eine berufliche.
Es gab eine berufliche Pause, weil ich einen sehr cholerischen, schreienden Chef an der Seite hatte, ja, der täglich seinen Emotionen freien Lauf gelassen hat, vor versammelter Mannschaft mich täglich angeschrien hat, die Mitarbeiter angeschrien hat und das einfach Arbeitszustände waren, wo ich selber gesagt habe, sorry, da mache ich nicht mehr mit. Also es gab einen Zeitpunkt, wo ich mich immer vors Team gestellt habe, aber irgendwann läuft das Fass über. Dann sagst du, jetzt reicht's. Ja, du kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Du findest immer die Nadel im Heuhaufen. Ich gehe. So, und dann war ich halt ein Jahr weg. Und in diesem einen Jahr war ich natürlich in meiner persönlichen Krise, weil ich gedacht habe, was mache ich denn jetzt? Ich dachte, ich kann ja nur Gastronomie. Es war so ein, habe ich gelernt, so vom Verstand her war das der nächstlogische Schritt, bis dann Bekannte und Freunde gesagt haben, hey Jessie, du kannst doch viel mehr. Du hast doch jahrelang Mitarbeiter geführt und richtig gut. Mhm. Konzentrier dich da drauf. Und vielleicht kannst du anderen helfen, auch Gleiches zu tun. Und so kam ich dann auf die Idee, eine Business-Coach-Ausbildung zu machen, mich zum Trainer ausbilden lassen über Monate und habe gemerkt, das ist mein Ding, das möchte ich gerne mal machen. So, und auf dem Weg dahin kam dann wieder der Anruf, hey Jessie, du musst unbedingt wieder ins Strandbad zurückkommen, ohne dich läuft's nicht und kannst du nicht wieder. Ich so, ja, kann ich, wenn du nicht mehr kommst. Ja.
Also das ist der cholerische Chef.
Der cholerische Chef, habe ich gesagt, ich komme unter dieser Bedingung, dass du nicht mehr kommst. Mhm. Und mich schalten und walten lässt, wie ich es denke. Und der hat dann gesagt, ja, okay, machen wir so. Und von dem Tag an hat sich das dann alles zum Positiven für mich verändert. Ich konnte mir das Team so aufbauen. Ich habe sehr viel mit Quereinsteigern gearbeitet, die auch nicht wussten, was sie machen. Ja, ich hatte sehr viele Studenten, die auch gedacht haben, ja, ich studiere jetzt BWL, ich studiere auch Psychologie. Ich hatte Mathematikstudenten, die aber eigentlich gar nicht wussten, was will ich denn im Leben machen, die dann bei mir gelandet sind und Stärken plötzlich entdeckt haben. Ja, schüchterne Menschen, die dann die besten Verkäufer waren tatsächlich. Also es war sehr, sehr spannend, die auch da zu begleiten.
Was dein Weg jetzt zeigt, finde ich, dass man manchmal auch so Rückschläge in Kauf nehmen muss. Oder ich würde es gar nicht jetzt als Rückschlag eigentlich bezeichnen, weil es hat dich ja dann sehr weit nach vorne gebracht, dieses Jahr Auszeit, wo du sozusagen mal auf die Pause-Taste gedrückt hast. Das ist etwas, wovor vielleicht viele Menschen Angst haben, dass man mal so einen beruflichen Leerlauf hat dazwischen, sage ich. Wie bist du damit umgegangen und was würdest du den anderen sagen, wenn sie jetzt sagen, oh Gott, jetzt habe ich meinen Job gekündigt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen möchte.
Ja, es war ein Geschenk für mich tatsächlich. Am Anfang war es echt hart. Aber ich muss auch sagen, ich hatte ja zu der Zeit 7 Tage die Woche in der Gastronomie gearbeitet. Also 7 Tage, 16 Stunden am Tag war mein Normal. Und all meine Freunde hatten Wochenende frei. Sogar mein Partner hatte Wochenende frei damals. Und ich habe mich irgendwie nach dem Leben gesehnt, so, ich dachte ja, wie alle, die Samstag, Sonntag frei haben. Ja, weil ich halt, ich kannte das nicht anders zu arbeiten. So, dann hatte ich aber das, weil ich bin ja dann dieses ein Jahr raus, habe mich weitergebildet, habe natürlich noch einen festen Job gehabt in einer Eventagentur, wo ich auch den Personalbereich leiten durfte und durfte da von Montag bis Freitag arbeiten, Samstag, Sonntag frei. Dachte ich, cool, ja, das ist so für mich halbtags arbeiten, 8 Stunden war dann irgendwie gedacht, ja super, habe ich ja richtig viel Freizeit. Aber so super war das dann gar nicht, weil ich hatte schon im ersten Monat 80 Überstunden und so ging das dann weiter, wo ich dann dachte, finde den Fehler. Ja, also so super ist es dann woanders auch nicht. Mhm. Und habe mich dann wirklich wieder gefragt, ich wusste ja, was ich nicht wollte und das ist so der Klassiker. Viele Menschen und vielleicht findet sich ja jemand hier gerade wieder, die, wir wissen immer, was wir nicht wollen. Ja, wir können sagen, ich will nicht 5 Tage arbeiten oder ich will nicht 10 Stunden arbeiten, ich möchte das und das alles nicht, ich will nicht am Wochenende arbeiten. Aber die Frage, mit der wir uns so selten beschäftigen, ist, was will ich denn wirklich, wenn alles möglich wäre? Und vor allem, was will ich, wenn Geld keine Rolle spielt?
Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, vor der viele zurückschrecken.
Genau. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, wo du wirklich deinen Purpose findest, deinen Sinn findest, deine Leidenschaft findest in dem Tun, wo du merkst, plötzlich ist es dann irgendwann keine Arbeit mehr.
Heute ist deine Leidenschaft im Coaching. Ja? Du unterstützt andere dabei, sich beruflich zu finden, neu zu finden und vor allem sichtbar zu werden. Und bei Sichtbarkeit ist bei dir Social Media ein großes Thema. Du hast auch vor kurzem ein Buch geschrieben, das wir auch mithaben. Es heißt Mach's richtig oder lass es bleiben, mehr Sichtbarkeit im Social Media Dschungel. Und nachdem wir heute auch viele junge Menschen hier haben, wollen wir natürlich jetzt ein bisschen über das auch noch sprechen. Gerade für junge Menschen ist Social Media ja noch viel wichtiger, sage ich mal, als für Ältere. Und die meisten nutzen es privat. Aber hast du denn auch Tipps, wie man schon in ganz jungen Alter vielleicht seinen Social Media Account auch strategisch für den Beruf nutzen kann?
Ja, also Social Media ist für mich gar nicht mehr wegzudenken mittlerweile. Ich muss aber dazu sagen, ich gehörte lange zu den Menschen, die es nicht wirklich verwendet haben, auch nicht wirklich privat und auch als Unternehmerin damals nicht. Sophie, die ja heute dabei ist, ich kann mich gut daran erinnern, hat gesagt, boah Jessie, komm, wir müssen jetzt Social Media machen. Und ich, dafür habe ich keine Zeit, wann soll ich das machen und was soll ich den Leuten denn erzählen, da den ganzen Tag. Und für mich war damals Social Media noch, da haben alle irgendwelche Fotos von sich gepostet oder Essen gepostet, kennen ja auch manche, aber wozu? Ich habe halt den Sinn dahinter nie verstanden, warum ich das mache, die Leute bespaße und habe dann aber schnell erkannt, dass Social Media beruflich ein Riesenhebel ist. Ja, also wenn du ein Unternehmen hast oder dich als Personal Brand, wie man heute sagt, platzieren möchtest, ist es natürlich super, weil wenn du dich bewirbst zum Beispiel, was machen alle Arbeitgeber als allererstes? Also ich kenne fast keinen, der, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir fällt niemand ein, der es nicht macht. Das heißt, wenn eine Bewerbung reinkommt, schauen wir auf Social Media, wer ist es, was macht die Person. Und dann ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn man dann halbnackt da rumläuft, ja, was ja auch bei vielen ist. Wenn du von vornherein ein Business-Profil machst und deine Stärken auch zeigst oder was dich in deinem Job sehr interessiert, für was du dich einsetzt, was deine Haltung ist, baust du dir dadurch eine Personal Brand auf. Und der Vorteil davon ist, dass du Anfragen kriegst von anderen Arbeitgebern, Anfragen kriegst vielleicht sogar mal für Bühnen oder Podcasts, was natürlich immer Möglichkeiten und weitere Chancen für den beruflichen Weg mitbringt, ja, wovon du vielleicht noch gar nichts weißt, was deine Stärke ist. Deswegen frage dich, wenn du auf Social Media bist, möchte ich heute konsumieren oder möchte ich etwas kreieren? Möchte ich den Leuten etwas mitgeben, meine Haltung teilen oder konsumiere ich einfach? Und da würde ich, wenn du sagst, du musst und willst unbedingt mit deinen Freunden vernetzt sein, ist das auch völlig in Ordnung. Dann würde ich aber zwei Profile machen.
Wirklich? Also das war gerade meine nächste Frage gewesen. Ja. Du tendierst dann dazu zu sagen, okay, trenne das Berufliche vom Privaten auf den Social Media Accounts.
Außer es hat wirklich auch mit dem Beruf zu tun. Je nachdem, was du darüber erzählst auf deinem privaten Account. Ja, wenn du privat nur Partys, also zeigst, wo du mit deinen Freunden auf Partys bist, unterwegs bist und das gar nichts einen beruflichen Zusammenhang hat, würde ich es trennen. Mhm. Ja. Ich persönlich zum Beispiel habe nur ein Profil, weil ich fast gar nichts so Privates teile. Also für mich ist es dann eher hauptsächlich beruflich. Mhm.
Ist es dann auch so ein No-Go für dich, wenn man in beruflicher Hinsicht auch was Privates teilt? Oder ist es eher so eine individuelle Sache, man muss halt wissen, ob man es wirklich möchte? Oder kommt es auch falsch an beim Arbeitgeber dann, wenn ich jetzt nur was über mein Privatleben erzähle?
Ich würde es charmant verpacken. Also man kann ja das Privatleben teilen, ja, oder mal so Szenen teilen. Ich bin hier gerade spazieren mit meinem Hund oder so. Oder ich koche mir heute, weiß ich was, zum Essen, ja. Und erzähl dann aber, was zum Beruflichen dazu passt. Ja, dann macht das Ganze einen Sinn. Und der Vorteil davon ist, du bist nahbar für die Menschen. Mhm.
Was ich jetzt bei dir so ein bisschen raushöre, ist, man sollte einen Plan haben, wenn man auf Social Media wirklich aktiv sichtbar sein möchte für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber. Ja, wie finde ich denn jetzt diesen Plan überhaupt? Oder woher weiß ich denn, was ich den Leuten sagen soll?
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass du ein Thema hast. Jetzt nicht unbedingt einen Plan. Ich selber habe nicht mal einen Social Media Plan. Ja? Also mein Plan ist, dass ich keinen Plan habe.
Das ist auch ein guter Plan.
Genau.
Ist mir sehr sympathisch.
Ja, ich mache das eher so im Freestyle und folge einfach der Freude. Ja, ich poste, wenn ich Lust habe, wenn ich keine Lust habe, lasse ich es. Aber ich habe ein Thema, worüber ich sprechen möchte. Aktuell ist es nun mal das Thema Sichtbarkeit, Business. Vor vielen Jahren, als ich gestartet bin, habe ich viel über das Thema Führung gesprochen, über das Thema Teamführung gesprochen. Ja, das heißt, wir sollten uns einfach mal für ein Thema entscheiden. für die jungen Menschen kann es genauso gut das Thema Mut sein. Ja? Mutig deinen Weg gehen, mutig neue Wege ausprobieren, mutig, wenn ich eine Weltreise mache. Ja? Also was hat das zum Beispiel alles mit dem Thema Mut zu tun? Weil dadurch baut man sich dann eben die Personal Brand auf und wird dann auch zu diesem Thema gefunden.
Mhm. Dann würde mich noch interessieren, welche Social-Media-Plattformen sind denn da besonders relevant? Also im Beruflichen fällt mir jetzt natürlich sofort LinkedIn ein. Das werden jetzt vielleicht viele junge Menschen gar nicht nutzen. Die sind vielleicht eher auf TikTok unterwegs. Ja. Kann ich auf TikTok auch mich für den Arbeitgeber präsentieren? Kann ich da auch mein Profil und meine Marke schärfen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, alle Kanäle sind wertvoll. Ja, und ich verstehe auch, wenn einige nicht auf LinkedIn sein wollen, weil das halt sehr, sehr steif ist, sag ich's mal. Ja, und man zeigt da immer nur das Tolle und wir sind alle erfolgreich und alle sind super. Aber LinkedIn ist natürlich auch super, dass du da, es ist wie ein Lebenslauf. Ja, also da kannst du genau deine ganzen Stationen, die du hattest, auch Schule, auf LinkedIn platzieren und trotzdem auf den anderen Kanälen sein, weil die Arbeitgeber, ja, und da auch Kunden, Menschen, von denen ich es ehrlich gar nicht erwarte, die sind auf TikTok. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina, aber bei mir liken manchmal Menschen, die ich auch kenne, von denen hätte ich niemals gedacht, dass die dort sind.
Die schauen immer nur, gell?
Die schauen, ja. Und ich bin ja ein Fan von mehreren Plattformen. Man sollte sich immer eine Hauptplattform aussuchen. Wenn die jungen Leute sagen, hey, das ist für mich TikTok, ist das wunderbar. Ich würde aber die anderen Plattformen jetzt nicht vernachlässigen.
Mhm. Ja. Mhm. Aber klassische Bewerbungen, schätze ich mal, können wir trotzdem nicht ersetzen durch Social Media, oder? Nur um die Frage auch mal gestellt zu haben.
Es kommt auf den Arbeitgeber drauf an, würde ich mal behaupten. Also ich gehörte ja damals zu den Arbeitgebern, die klassische Bewerbungen gar nicht eingefordert hat.
Ach so, wirklich? Ja? Wie hast du Leute angestellt?
Weil ich gehörte zu den, also nachdem ich von Klessheim abgegangen bin, habe ich so viele Bewerbungen geschrieben, 2005. Und ich habe so viele Absagen bekommen. Und mir wurde gesagt, ja, also wenn du in Klessheim in die Schule gehst, steht dir die Welt offen. Das war so die Ausgangssituation. Dachte ich, super. Habe eine Absage nach der nächsten bekommen. Und ich dachte, finde den Fehler. Was mache ich hier falsch? Ja? Und es war so schwer, überhaupt mal ein Gespräch zu bekommen bei den Unternehmen. Ich kann mich erinnern, das erste Gespräch, die haben mich 3 Stunden warten lassen.
Sehr nett.
Ja, beim Bewerbungsgespräch. Und das war sehr, sehr streng. Also habe ich mir dann gedacht, als ich in der Situation war, Arbeitgeberin zu sein, ich mache es halt anders. Und ich wollte den Menschen sehen und habe die Menschen einfach persönlich gefragt, erzähl mir doch mal von deinem Weg. Du brauchst nichts mitbringen zum Gespräch. Ich brauche keinen Lebenslauf, ich brauche kein Anschreiben. Ich habe das damals dann schon über Facebook gemacht oder eBay Kleinanzeigen war so ein Trend. Da habe ich dann die Leute gefunden und die haben mich immer gefragt, soll ich dir mein ganzes Zeugnis und so weiter schicken? Ich so, nein, interessiert mich nicht, weil zu der Zeit, wenn wir mal ehrlich sind, die Arbeitgeber dürfen ja auch nichts Negatives schreiben. Also steht da ja eigentlich auch nichts Wirkliches drin in den Arbeitszeugnissen. Und ich wollte einfach den Menschen sehen. Genau.
Ich glaube, viele machen das nicht so, aber finde ich voll toll, dass du das so gemacht hast. Ja, jetzt ist natürlich, wenn wir über Social Media sprechen, müssen wir natürlich auch noch den Punkt ansprechen, dass viele Social Media Plattformen gerade jetzt in letzter Zeit sehr stark in die Kritik geraten sind. Vor allem, was jetzt den Hintergrund betrifft, gewisse Trends, die Algorithmen sind zum Teil sehr stark in der Kritik, auch was die mentale Gesundheit von Jugendlichen, von jungen Menschen anbelangt. Es ist sogar teilweise ein Social Media Verbot bis 16 Jahre in der Diskussion. Wie stehst denn du zu dem Thema?
Ja, also der Algorithmus, das ist schon wirklich so, dass wenn wir Pech haben, der uns einfach Sachen anzeigt, die uns mental schädigen. Das muss man mal wirklich so sagen. Also wenn man da nicht aufpasst, dann ist das mal schnell Gift, Social Media. Deswegen meinte ich vorhin ja auch, entscheide dich, willst du konsumieren oder möchtest du etwas kreieren? Und wenn man das selber einfach bewusst startet in den Tag, dass ich gar nicht mich berieseln lasse, ja, und da schnell in dieser, ihr kennt das alle, man sagt, ich gehe mal ganz kurz, weiß ich, auf TikTok, zack, ist eine Stunde vorbei.
Das kennen, glaube ich, wirklich alle.
So. Und wenn ich aber Und ich merke das bei mir ja auch. Wenn ich aber sage, okay, ich mache jetzt Instagram oder TikTok oder LinkedIn, weil ich jetzt etwas poste, ich möchte den Leuten einen Mehrwert bieten, gehe ich rein, mache mein Video und gehe auch wieder raus. Das heißt, ich schaue gar nicht. Diese Disziplin brauchen wir einfach und dieses Bewusstsein brauchen wir auch. Das heißt, wir brauchen auch mehr Menschen, die uns das sagen, wie man mit Social Media dann umgeht. Mhm. Und die jungen Leute, ich verstehe es ja auch, ja, wenn du das nicht gesagt bekommst, dann scrollst du, konsumierst du und kommst ja gar nicht auf die Idee, weil mental will der Algorithmus das ja nicht.
Der will auch nicht, dass du erfolgreich bist. Und auch nicht, dass du aufhörst. Der will eigentlich nur, dass du dich mit allen anderen vergleichst. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn du jetzt als jemand, der vorwiegend produziert für Social Media und eine sozusagen kreiert, dir werden sicher nicht immer Rosen gestreut bei allem, was du postest. Du wirst sicher auch mal negative Rückmeldungen bekommen oder sogar hasserfüllte Kommentare. Wie gehst du denn mit diesem negativen Feedback um?
Für dich? Also ich muss ehrlich sagen, ich gehöre ja nicht zu diesen, also ich bin ja jetzt kein Creator, die jetzt ganz viel Content produziert den ganzen Tag und mein Ziel ist es auch nicht, viral zu gehen. Ja, das ist für mich ein großer Unterschied. Man kann natürlich sehr viel posten, um viral zu gehen, weil man viele Follower aufbauen möchte, weil das heute leider, muss ich so sagen, für viele so ein Statussymbol ist. Dabei geht es gar nicht darum, sondern für mich und meine Kunden geht es darum, die richtigen Menschen anzuziehen. Im Sinne von, ich möchte ja die richtigen Kunden anziehen. Ja, wenn die jungen Leute jetzt auf Social Media sind, sollte man auch das im Kopf haben, ich möchte den richtigen Arbeitgeber anziehen und nicht weitere junge Leute aus dem Alter, weil das sind ja nicht die Arbeitgeber, das sind ja nicht die Menschen, die dir mal Jobs geben, Möglichkeiten geben. Und das ist ein ganz wertvoller Unterschied, deswegen heißt unser Buch auch von meiner Kollegin Natalia Wichowski und mir, mach's richtig oder lass es bleiben, weil unser Gedanke ist, dass du eben die richtigen Leute anziehst. Und wenn du diese Strategie fährst, passiert es sehr selten bis gar nicht, dass du Hate-Kommentare bekommst. Das passiert dir eher, wenn du viral gehst, weil du natürlich so viele unterschiedliche Menschen erreichst, ja, die du wahrscheinlich dann triggerst und die schreiben dann Hate.
In deinem Buch schreibst du auch, dass du am Anfang gezweifelt hast, ob es sich überhaupt etwas bringt, auf Social Media an deiner Sichtbarkeit zu arbeiten. Was hat dich denn dann zum Umdenken bewogen, beziehungsweise gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment, der dir gezeigt hast, nein, das bringt sich doch was und ich investiere da jetzt Zeit?
Ja, also ich habe oft gezweifelt, weil es natürlich auch Arbeit ist, ja, sich zu zeigen, erstmal zu überlegen, was will ich da schreiben. Das ist ja alles mit Zeit und Arbeit verbunden. Aber ich bekomme immer wieder neue Kunden auch darüber. Ich kriege Bühnenanfragen, man ist einfach präsent und das war für mich wirklich nochmal so ein Gamechanger, auch wenn das nicht sofort passiert. Und es geht auch nicht um Likes, ja, weil diese Leute, die dir Möglichkeiten geben, liken meistens gar nicht. Die kommentieren auch nicht. Das sind so stille Leser, so potenzielle Arbeitgeber oder auch für einen Podcast, für Bühnen. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Die schreiben dich aber an und fragen dich dann an.
Aber das sind nicht die, die auf Like drücken, nicht die, die kommentieren. Das sind eigentlich so ein bisschen unsichtbare Zuschauer, die dann plötzlich eigentlich Potenzial haben.
Voll. Und das ist dann immer dieser Spagat zwischen Selbstzweifel, Disziplin, weitermachen, weil wenn natürlich wenige Likes kommen, dann stellst du dir natürlich die Frage, bringt das Ganze was? Höre ich auf? Aber wir vergessen einfach die Menschen, die trotzdem unsere Beiträge anschauen, aber nichts tun.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du da auch wirklich Erfolge spüren hast können? Weil ich denke mir, du wirst auch klein angefangen haben mit ein paar wenigen Followern. Ja. Wie lange hat das gedauert und wie viel Zeit investierst du in Social Media? Gleich noch eine Frage dazu.
Ja, wie lange hat das gedauert? Also das kann ich dir jetzt gar nicht genau beantworten, weil ich bin jetzt seit, wann habe ich mit LinkedIn angefangen? Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. 2010, 11, so in dem Dreh. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich glaube mit der Business Coach Ausbildung 2012 müsste das gewesen sein. Da war das ja alles noch relativ am Anfang. Das ging schneller damals, weil es noch nicht so viele waren. Heute fluten ja täglich, ich weiß nicht wie viele Tausende, die Social-Media-Kanäle, die sich da neu anmelden. deswegen wird es halt schwerer. Wie viel Zeit verbringe ich auf Social Media? Also am liebsten, um Content zu erstellen, ja, 10 Minuten, 30 Minuten am Tag, also morgens und dann nochmal am Abend. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht scrolle.
Weil wenn ich scrolle, wird es länger.
Ja, ist wirklich so. Aber der Content alleine geht relativ schnell.
Und reicht es sozusagen nur zu produzieren und nicht zu schauen, was machen denn vielleicht andere in meinem Feld, was macht meine Konkurrenz? Weil ich denke mal, das ist ja auch wichtig, oder? Die Marktbeobachtung.
Und auf jeden Fall.
Da geht es ja gar nicht anders, als dass man doch zum Scrollen beginnt und die anderen sich anschaut, oder?
Ja, ist Fluch und Segen zugleich. Also natürlich schauen wir oder ich, was macht die Konkurrenz, meine Mitbewerber, meine lieben Kollegen, was kann ich vielleicht integrieren, was kann man abschauen. Aber man kommt auch mal schnell in diese Selbstzweifelspirale wieder, wo du anfängst, oh, die sind viel besser und ich bin noch nicht da, da will ich auch hin, was einen ein bisschen wieder zurückhält. Und da braucht man wirklich das Buch, ja, zum einen, aber auch ein starkes Mindset oder Menschen, mit denen man sich austauschen kann, damit du einfach trotzdem weitermachst.
Weil du es gerade angesprochen hast, Selbstzweifel, was hindert denn viele Menschen daran, auf Social Media sich so zu präsentieren? Ich meine, ich verstehe, manche wollen es vielleicht auch gar nicht, die sind auch nicht der Typ dazu, aber andere würden es vielleicht gut machen, aber irgendwas hindert sie daran, sie trauen sich noch nicht ganz.
Ja, oftmals sind es ja Erfahrungen aus unserer Vergangenheit. Ja, entweder aus der Erziehung oder schlechte Erfahrungen in der Schule. Bei mir war es beispielsweise so, ich hatte auch in der Kindheit Erfahrungen, wo ich mal zum Beispiel die Wahrheit gesprochen habe und mir wurde nicht geglaubt als Kind. Was machen wir dann? Wir machen zu, weil wir dann denken, mir glaubt eh niemand. Und dann war ich in der Schule, musste Referate halten und hatte dann diese Angst in mir, ja, das, was ich sage, stimmt ja nicht, ja, weil was ich sage, mir glaubt ja keiner. Was dazu führte, dass ich natürlich öfter mal auch einen Blackout hatte und wieder bewertet wurde. Also ich war immer in dieser Bewertungsspirale drin, was dazu führte, dass ich diese Angst am Anfang hatte auf Social Media, weil ich gedacht habe, das, was ich sage, mir glaubt ja keiner. Das heißt, es muss jetzt nicht sowas sein wie bei mir, es kann auch Mobbing-Erlebnisse sein. Ja, dass wenn, ich habe eine, die war auf meiner Buchpräsentation, auf unserer Buchpräsentation, die hat mir erzählt, die wurde 8 Jahre lang gemobbt in der Schule und die Präsentation, also das Event hat für sie alles nochmal verändert, weil sie auch viel stärker jetzt durchs Leben geht, aber sie hat sich ganz lange nicht getraut, sich auf Social Media sichtbar zu machen, weil sie dachte, das passiert ihr online jetzt auch, was ihr offline passiert ist. Weil wir denken, wir sind ja nicht gut genug. Wir sehen ja dann im ersten Moment immer nur die, die schon ganz viele Follower haben. Und sobald dann irgendjemand um die Ecke kommt, meistens sind es ja dann unsere Freunde, Bekannte oder die Nachbarin Helga, die dann plötzlich sagen, ja, was machst du denn da jetzt eigentlich auf Social Media? Und dann denken wir, oh, ist das vielleicht falsch? Bin ich falsch? Darf ich das nicht sagen? Und das ist dann oftmals der Moment, wo die meisten aufhören. Wenn wir aber uns bewusst machen, du machst ja deinen Content nicht für deine Nachbarin Helga, auch nicht für deine Schulkollegin Franzi, ja, sondern du möchtest entweder den richtigen Arbeitgeber erreichen oder die richtigen Kunden, dein Business starten. Weil deine Freunde und die Schulkollegen, deine Nachbarn, sind ja nicht die Leute, die dich da weiterbringen.
Also wenn ich das jetzt alles mal so ein bisschen zusammenfasse, was wir jetzt besprochen haben, dann höre ich jetzt ein bisschen raus, ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, es gibt diese, sage ich mal, gefährlichen Seiten von Social Media, vor allem für die mentale Gesundheit, aber wenn man eben, so wie du sagst, einen Plan hat, wenn man weiß, für was mache ich es und wenn man da ganz selbstbewusst sozusagen seine eigene Sichtbarkeit in die Hand nimmt, dann kann man durchaus das in die genau andere Richtung bewegen, nämlich in die positive Richtung. Und ich würde jetzt gern noch, wir sind eh schon, sage ich mal, relativ am Ende von unserem Podcast. Ich würde jetzt gerne noch auf eine Sache, die du in deinem Buch beschreibst, eingehen, weil es vielleicht als Zusammenfassung am Ende ganz gut passt. Du schreibst von einer Party. Du schreibst, Social Media ist wie eine Party.
Ja.
Wie meinst du denn das und wie kann ich denn auf der Party der Star werden?
Ja, ich sage immer, dein Pool, deine Party. Also du bestimmst ja, wen willst du auf deiner Party haben, im Sinne von auch Follower haben. Deswegen mach dir bewusst, wen möchtest du überhaupt erreichen mit deinem Content, mit deinen Beiträgen und möchtest du diese Leute auf deiner Party haben? Ja, sind die Leute auf deiner Gästeliste? So, und wenn man auf eine Party geht, dann möchtest du ja einen Eindruck hinterlassen. Ja, du möchtest ja, wenn du eine Party machst, dass die Leute im besten Fall sagen, das war die geilste Party ever. Ja, warst du auch auf dieser Party? So, das heißt, man darf sich wirklich überlegen, wie willst du wirken auf deiner Party und was sollen die anderen Menschen über dich erzählen, wenn du nicht im Raum bist? Heißt, was sollen denn die Leute, die dich auf Social Media sehen und wenn sie dir nicht folgen, macht das auch nichts. Aber was sollen die denn anderen Menschen erzählen? Ja, und das ist so diese Frage, die ich mir immer stelle. Ja, und wenn es ein Satz ist, den ihr hieraus mitnehmt, den wir heute geteilt haben, ja, freue ich mich, wenn ihr hier rausgeht und sagt, ah, die Jessica Lackner da auf der Bühne, die hat einen spannenden Satz gesagt, fand ich total inspirierend, freue ich mich total. Man muss mir nicht folgen, aber die Frage ist immer, wie willst du wirken, was ist deine Haltung und dazu stehen.
Das sind schon sehr schöne Schlussworte eigentlich. Ich schaue jetzt nochmal in die Runde, ob jemand noch eine Frage stellen möchte. Dann bitte ganz groß aufzeigen, sodass wir das sehen. Wir würden mit einem Mikro zu euch kommen. Wenn nicht, dann könnt ihr natürlich uns auch direkt nach dem Podcast nochmal ansprechen. Ich denke, wir sind noch ein paar Minütchen da und verfügbar, auch wenn jemand noch sich Jessicas Buch anschauen möchte. Ja. Apropos Buch, da wollte ich auch noch eine Sache sagen, oder eigentlich du wolltest noch eine Sache sagen. Für euch kann man noch abstimmen, ist das richtig?
Ja, total überraschend war das auch. Also wir haben ja genauso einfach Content aus der Freude gemacht zum Thema, zu unserem Buch. Und ich weiß nicht, ob manche von euch Lovely Books kennen. Lovely Books ist ja eine riesen Community, die einmal im Jahr so Awards verteilen und wir sind da ziemlich weit vorne unter den 35 und würden uns natürlich freuen, wenn wir auch den Community Award bekommen würden. Heißt, ihr könnt dafür abstimmen. Ich weiß nicht, ob es in den Shownotes nachher zu sehen ist.
Können wir dann reingeben, ja.
Genau. Und ihr könnt mich einfach ansprechen im Nachgang oder mir einfach direkt auf Social Media schreiben, auf Instagram Jessica Lackner. Und dann schicke ich euch gerne den Link fürs Voting. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und bin auch ganz offen für alle Fragen. Also wer sich jetzt hier nicht traut zu fragen, ihr könnt mich gerne anschreiben, privat, und es gibt keine blöden Fragen und es gibt nichts, was ich nicht beantworten würde.
Sehr schön, das freut mich. Jessica, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Danke, dass du zu Gast im Podcast warst. Danke an alle, die hier vor Ort auf der Berufsinformationsmesse auf der BIM zugehört haben. Danke an alle, die im Nachgang auf sn.at/podcast zuhören oder überall, wo man Podcasts hören kann natürlich. Wir freuen uns wie immer über eure Weiterempfehlung und über euer Like. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.